Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Friedrich Merz ist bekannt dafür, dass er zuweilen stark zuspitzt und sich dabei auch schon mal in der Wortwahl etwas vergreift. Doch heute beim CDU-Parteitag in Berlin formulierte der Vorsitzende pointiert, aber nicht übermäßig aggressiv. Zum Beispiel zur Wirtschaftspolitik.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland erwarten ebenso wie die Wirtschaft insgesamt von uns wieder eine Wirtschaft- und Arbeitsmarktpolitik, die verlässlich ist und die vor allem, liebe Freundinnen und Freunde, die Fleißigen nicht bestraft, sondern belohnt. Wir brauchen eine Agenda für die Fleißigen in Deutschland.
Und am Nachmittag wurde Friedrich Merz dann mit einem guten Ergebnis wiedergewählt. Wir schalten gleich zu unserer Korrespondentin auf dem CDU-Parteitag. Außerdem in dieser halben Stunde, nach dem gewalttätigen Angriff auf den SPD-Europaspitzenpolitiker Matthias Ecke, geht die Debatte um den Schutz vor demokratischen Wahlkämpfen weiter. Israel hat zur Evakuierung von Rafah aufgerufen. Kommt nun doch die Bodenoffensive? Und am Ende der Sendung schalten wir nach Paris, wo unsere Korrespondentin das Treffen der Staatschefs von Frankreich und China, Macron und Xi, beobachtet. Die Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr trägt den Titel »Kriegstüchtig werden. Noch keine Zeitenwende im Bevölkerungsschutz«. Doch zunächst nach Berlin. In einem Wahljahr Geschlossenheit zeigen. Dieses Motto war von vielen CDU-Spitzenpolitikern vor dem heute gestarteten CDU-Parteitag beschworen worden. Und die Delegierten scheinen sich zumindest bei der Wahl ihres Vorsitzenden einigermaßen daran gehalten zu haben. Mit knapp 90% der abgegebenen gültigen Stimmen wurde Friedrich Merz wiedergewählt. Das ist etwas weniger als vor 2 Jahren, als er noch 95% erhielt. Katharina Hamburger direkt vom CDU-Parteitag. Wie hat Merz dieses Ergebnis aufgenommen?
Nein, man kann sagen, durchaus mit Freude. Man konnte hier beobachten, wie er seine Frau umarmt hat nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Er hat viel Applaus bekommen und es war sicher auch ein Stück weit Erleichterung für ihn. Denn auch wenn das Ergebnis schlechter ist als bei seiner ersten Wahl, ist es eben nicht ganz schlecht, sondern ordentlich und zeigt auch, dass die Partei jetzt hinter ihm steht. Und das ist dann auch nochmal eine gute Ausgangslage für die CDU, für dieses Wahljahr, in dem ja viel ansteht. Jetzt dann die Europawahl, dann die Landtagswahlen und dann im nächsten Jahr eben auch die Bundestagswahl.
Am Vormittag hatte Merz ja schon eine längere Rede gehalten. Wo hatte er hier die Schwerpunkte gesetzt?
Das war eine Rede, in der er versucht hat, so ein bisschen Aufbruchsstimmung zu verbreiten, Optimismus in die Partei hinein. Er hat nochmal zurückgeschaut auf gewonnene Wahlen und hat auch ganz deutlich gemacht, dass die CDU jetzt regierungsbereit ist. Hören wir uns das mal ganz kurz an.
Wir wollen die Zeit in der Opposition jetzt erneut halbieren.
Also das sind so Signale, die er immer wieder gesetzt hat, aber es ging auch um das Signal nach außen. Er hat gesagt, es gibt Menschen, die haben Ängste, Wohlstandsverlust und hat eben auch gleich die Antwort der CDU darauf dann genannt.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir setzen dieser Angst und dieser Verzagtheit mit diesem Parteitag und mit unserem neuen Grundsatzprogramm ein Zeichen der Zuversicht und des Mutes entgegen. Wir sagen den Menschen, die Probleme unserer Zeit sind lösbar.
Also hier die CDU präsentiert als quasi eine Partei, die das Gegenmodell vielleicht auch zur Ampel ist. Das hat man dann auch bei den Inhalten gemerkt. Da hat er sich dann darauf konzentriert, auf die Kernpunkte der CDU, auch das, was die Delegierten wohl von ihm erwartet haben und womit er sich auch von der Ampel absetzt. Das ist zum Beispiel das Bürgergeld, das die CDU in der jetzigen Form abschaffen will. Da ist das Thema Klimaschutz, wo die CDU sagt, das wollen wir auch, aber nicht so wie die Grünen. Er hat sich abgegrenzt von der SPD, auch sehr deutlich gegen Hass und Hetze gesprochen, auch den Angriff auf den SPD-Europapolitiker Ecke nochmal aufgenommen, da deutliche Grenzen gezogen, auch hin zur AfD, aber auch, wenn man genau hingehört hat, zum BSW. Er hat gesagt, linke Populisten, mit denen koalieren wir nicht. Das kann man so interpretieren, dass das in Richtung Sarah Wagenknecht geht. Und interessant war der Ton der Rede, denn der war doch sehr moderat, wenig polarisierend. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass hier natürlich insgesamt auch die K-Frage mitschwingt. Also wird Friedrich Merz Kanzlerkandidat der CDU? Offiziell entscheidet man das erst im Herbst. Man hat aber das Gefühl, hier wollte sich jemand als einer präsentieren, der verlässlich ist, der vielleicht auch ruhig kann, der dieses Bild, das in den letzten Tagen ja auch im Spiegel nochmal aufkam, korrigieren will von einem erratischen Menschen, der sich vielleicht nicht ganz unter Kontrolle hat. Und der Parteitag, der hat diskutiert mit dem Ergebnis, aber auch mit 10 Minuten Applaus und mit viel Lob.
Das Wahlergebnis für Merz ist ordentlich, Sie haben es gesagt. Das gilt auch für das für seinen Generalsekretär Linnemann, der 91% bekam. Aber überragend sind diese Ergebnisse nicht. Gibt es in der Union eben doch einige, die den konservativeren Kurs, den Merz ja seiner Partei im Vergleich zur Zeit von Angela Merkel verordnen will, nicht mittragen?
Na, das ist so ein bisschen was Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, vorab formuliert hat, nämlich, dass man wieder mehr Merkel-Mitte bräuchte. Allerdings gehört er jetzt auch zu denjenigen, der Merz-Rede hinterher gelobt hat. Aber da gibt es sicher andere, die vielleicht dennoch sagen, Merz ist uns zu konservativ, wir brauchen nochmal einen anderen Kurs. Aber es gibt möglicherweise auch das Gegenteil, weil so mancher, der die Erwartung hatte, dass Merz die Partei noch weiter nach rechts rutscht, der ist vielleicht jetzt enttäuscht. Merz kann aber die Partei nicht so weit nach rechts rutschen, er muss sie ja auch irgendwie zusammenhalten. Und diese Erwartung, die so mancher eben hatte, die hat er nicht ganz erfüllt. Und vielleicht hat deswegen der ein oder andere Delegierte auf dem Parteitag ihn eben jetzt nicht gewählt. 90%, das ist eben aber trotzdem etwas, mit dem er, glaube ich, leben kann.
Nach der Wahl des Vorsitzenden und des Generalsekretärs waren ja die Wahlen für die Stellvertreter von Friedrich Merz angesetzt. Sticht da ein Ergebnis heraus?
Ja, ich würde sagen, das Ergebnis von Karin Prien, der Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, die war bislang schon Stellvertreterin von Friedrich Merz, hat sich eben zur Wiederwahl gestellt und hat tatsächlich nur 58,1% bekommen, also so ganz knapp über den Durst. Und ich glaube, das kann man auch ein bisschen als Zeichen in Richtung Daniel Günther, quasi ihren Chef verstehen, ihren Landesvorsitzenden verstehen, der sich eben kurz vor dem Parteitag nochmal eingelassen hat, unter anderem mit der Aufforderung mehr Merkel-Mitte, aber auch zu sagen, wir dürfen Linkspartei und AfD nicht gleichsetzen, dann noch ein bisschen Signale gesetzt in Richtung Ostparteien, und das hat ein bisschen Unruhe reingebracht in die Partei vor dem Parteitag, und das hat man, glaube ich, in vielen Teilen eben nicht gut gefunden, hat gesagt, warum musste das denn jetzt sein, und vielleicht ist deswegen Karin Prien, seine Parteifreundin auch nochmal abgestraft worden.
Vielen Dank für diese aktuellen Informationen vom CDU-Parteitag in Berlin an Katharina Hamberger. Dass wahlkämpfende Politikerinnen und Politiker an Wahlständen oder beim Plakatekleben angepöbelt werden, das gehört leider für viele Wahlkämpfer zum Alltagsleben. Doch die Bedrohungen haben in den letzten Jahren zugenommen, erreichen zunehmend auch das Private, und sie wurden immer gefährlicher. Und nun wurde am Freitagabend der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl Matthias Ecke angegriffen und krankenhausreif geschlagen. Der 41-Jährige wurde mittlerweile operiert. Gudula Geuter.
Die Operation, die wegen mehrerer Frakturen im Gesicht nötig gewesen sei, habe Matthias Ecke gut überstanden, so gab es der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wieder.
Klar ist aber auch, der Genesungsprozess wird ein langer Weg sein.
Trotzdem wolle der sächsische Spitzenkandidat vor der Wahl zum Europäischen Parlament in den Wahlkampf zurückkehren. Eine eigens gebildete Taskforce aus Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt hat inzwischen 4 Tatverdächtige ermittelt. Nach Durchsuchungen bei den 17- und 18-Jährigen werden Beweismittel derzeit ausgewertet. Die Hintergründe der Tat seien nicht bekannt, betonte die Staatsanwältin Sabine Wille-Galler. Ecke war am Freitagabend beim Plakatieren angegriffen und durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Auch ein Wahlkampfhelfer der Grünen wurde dort angegriffen. Politiker von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linkspartei reagierten mit Entsetzen auf die Tat und, so neben anderen, auch Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag und Kühnert auf das, wofür sie stehe.
Das ist vollkommen inakzeptabel. Ganz egal, aus welcher Richtung solche Angriffe kommen. Das sind Angriffe auf unseren Rechtsstaat und auf unsere Demokratie insgesamt, denen wir von Anfang an entschieden und ohne jeden Zweifel entgegentreten müssen.
Der Angriff auf Matthias Ecke, und das sieht er auch selber so, steht stellvertretend für hunderttausende Mitglieder von demokratischen Parteien, die sich im Alltag für demokratische Werte, für den friedlichen Wettstreit von Argumenten einsetzen.
Hessens Innenminister Roman Poseck, CDU, machte im Hessischen Rundfunk als verantwortliche Extremisten, vor allem Rechtsextremisten, aus.
Ich glaube, wir müssen schon darauf hinweisen, was diese Gruppierungen eigentlich vorhaben, nämlich die Abschaffung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es gehört schon auch zu unserer Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, die Folgen zu benennen, die solche Gewaltexzesse haben und die eben auch die Folgen der Politik der extremen Ränder sind.
Zuvor war Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt bei einer Veranstaltung in Brandenburg bedroht und bedrängt worden. Bei dem Angriff auf Ecke handle es sich um eine weitere Eskalation der Gewalt, sagte die Grünen-Politikerin im RBB. Die habe aber viel früher begonnen, mit zerstörten Plakaten und Bedrohungen auch im privaten Bereich. Politiker könnten nicht überall geschützt werden, aber, so fügte sie hinzu,
das müssen sich die Innenminister jetzt anschauen und müssen sich darüber verständigen, wo welche Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind, dass man genauer hinschaut, was ist mit den Wahlkämpfen, dass man nicht den ländlichen Raum irgendwie einfach hinten liegen lässt und sagt, ach, das ist auch ein Dorf, da wird schon alles friedlich bleiben.
Wer konkret gefährdet ist, den könne die Polizei schützen, so Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul im WDR. Aber so ergänzte der CDU-Politiker:
Eine Gesellschaft, wo Politiker mit Polizisten umringt, umlaufen und man keine Informationsstände mehr machen kann, wo man sich nicht mehr traut, auf der Straße Leute anzusprechen, nein, kann es ja nicht sein.
Auch er wünscht sich deshalb einen anderen gesellschaftlichen Umgang. Mehr als 4000 Politikerinnen und Politiker haben bis zum Morgen einen Aufruf gegen Gewalt unterschrieben. Man lasse nicht zu, dass Menschen, die die Gesellschaft aktiv mitgestalten wollten, von Demokratiefeinden von der Straße vertrieben würden, heißt es in der Striesener Erklärung, benannt nach dem Dresdner Stadtteil, in dem Matthias Ecke angegriffen wurde. Morgen kommen auf Einladung des aktuellen Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, dem Brandenburger Michael Stübgen, die Ressortchefs per Video zu einer Sonderkonferenz zusammen.
Gudula Geuter berichtete übend über dieses Thema und auch über das Thema rund um die CDU. Spricht heute Sarah Zerberg in unserem Podcast Der Tag. Sie finden ihn in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Zuletzt hatten viele Beobachter gehofft, dass die Verhandlungen über eine Freilassung von israelischen Geiseln gegen eine Feuerpause bald erfolgreich sein würde. Und damit auch die angekündigte israelische Offensive auf die Stadt Rafah im Gazastreifen ausbleiben würde. Denn dort drängen sich mittlerweile Hunderttausende palästinensischer Flüchtlinge. Doch nun hat Israel diese Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Jan-Christoph Kitzler.
Menschen im Ostteil von Rafah packen ihre Sachen, das zeigen Videos aus dem südlichen Gazastreifen. Zuvor hatte Israels Militär Flugblätter abgeworfen mit der Aufforderung, das Gebiet zu verlassen. Viele hier sind bereits mehrfach vor den Kampfhandlungen geflohen und leben in Zelten. Nun soll es nach Al-Mawasi gehen, ein Gebiet am Meer im südlichen Gazastreifen, das als humanitärer Bereich bezeichnet wird. Nach israelischen Angaben geht es zunächst um rund 100.000 Menschen, andere Quellen sprechen von bis zu 250.000. Auch diese Mutter ist betroffen, weinend sagt sie der Agentur AP. Wo soll ich hin? Ich habe kein Geld, nichts. Meine Kinder und ich sind müde. Wo soll ich hin? Das Leben ist schwer und wir werden auch von den Bewohnern von Rafah gedemütigt. Ich habe Kinder und mein Mann ist von den Israelis inhaftiert. Der Mann meiner Tochter wird vermisst. Ich habe kein Einkommen. Der Tod ist besser für uns. Israel bereitet mit der Evakuierung von Rafah die Bodenoffensive vor. Auch dort, so das Ziel, soll die Hamas zerschlagen werden, die Israel am 7. Oktober überfallen hatte. Die Hoffnungen auf eine Feuerpause sind damit bis auf Weiteres zerschlagen. Vor allem die USA hatten sich in den letzten Tagen dafür eingesetzt. Auch heute wurde CIA-Chef William Burns wieder zu Gesprächen in Israel erwartet. Doch das schlechte Verhältnis der Regierung von Israels Premier Netanyahu und der von US-Präsident Biden ist inzwischen auch ein Thema im israelischen Radio. Dort sagte Jorah Eiland, der ehemalige nationale Sicherheitsberater: Egal wie die Offensive in Rafah aussehen wird, die Amerikaner werden sagen, dass wir dort übermäßig vorgegangen sind, dass es uns nicht gelungen ist, die gesamte Bevölkerung zu evakuieren und dass zu viele Zivilisten ums Leben gekommen sind, selbst wenn es sich um 2 tote Zivilisten handelt. Wir sind in einem Konflikt, in dem die USA und die Hamas die gleichen Interessen haben. In sehr vielen Punkten denken die USA und die Hamas gleich. Beide sind gegen eine Offensive in Rafah, beide wollen die humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen erhöhen und vor allem wollen beide das Ende des Krieges. Mit Blick auf die Hamas darf das bezweifelt werden. Gestern erst hatte die Terrororganisation den Grenzübergang Kerem Shalom beschossen, über den die meisten Hilfsgüter nach Gaza kommen. Insgesamt 4 israelische Soldaten wurden dabei getötet, weitere verletzt. Doch auf palästinensischer Seite überwiegt angesichts vieler israelischer Luftangriffe vor allem die Wahrnehmung, Israel habe kein Interesse an einer Feuerpause. Mohammed Hawash, ein Analyst aus Ramallah, sagte im Al-Haddad TV: Die Vorkehrungen in Rafah zeigen, dass die israelische Regierung nicht will, dass der Deal abgeschlossen wird. Und wenn es einen Deal geben sollte, dann will Israel als Teil davon die vollständige Kapitulation. Deshalb gibt es den militärischen Druck auf Rafah und Israels Ablehnung eines Deals. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Bürger am Abend des Holocaust-Gedenktages, der heute begangen wird, darauf eingestimmt, dass sein Land zur Not ohne internationale Unterstützung handeln werde. Wenn Israel gezwungen ist, das allein durchzustehen, dann werden wir das tun und weiter unsere Feinde schlagen bis zum Sieg. Auch wenn wir allein sind, werden wir weiterhin das menschliche Böse bekämpfen. Als Premierminister von Israel, des Landes einer stolzen Nation, die es seit Jahrtausenden gibt, sage ich, kein Druck, keine internationalen Resolutionen werden uns davon abbringen, uns gegenüber denen zu verteidigen, die uns zerstören wollen. Mehr als 1 Million Menschen hat in Rafah Schutz gesucht. Die Vereinten Nationen und weitere Hilfsorganisationen haben vor einer humanitären Katastrophe gewarnt, sollte dort die Bodenoffensive beginnen. Doch die nun begonnene Evakuierung steht dafür, dass sie unmittelbar bevorsteht.
Jan-Christoph Kitzler berichtete, und zu der drohenden israelischen Offensive auf Rafah und den bislang erfolglosen Verhandlungen über eine Feuerpause. Ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Seit der breiten russischen Invasion in der Ukraine bemüht sich die Bundesregierung, das eigene NATO-Engagement zu verstärken, vor allem im Baltikum. Die Regierungen in Estland, Lettland und Litauen sind dort besonders in Sorge vor russischer Aggression. Derzeit ist Bundeskanzler Scholz in Lettland, um Beistand zu zeigen. Vorher hatte er Bundeswehrsoldaten in Litauen besucht. Steffen Wurzel ist mit dabei.
Litauens Staatschef Nausėda empfing den deutschen Bundeskanzler am Vormittag nicht im Präsidentenpalast in Vilnius, sondern eine Autostunde nordöstlich der litauischen Hauptstadt auf dem Truppenübungsplatz Prabadė. Litauische, französische und deutsche Soldatinnen und Soldaten trainieren hier gerade für den Ernstfall. Litauen sowie Estland und Lettland fühlen sich bedroht vom Machtstreben der russischen Führung. Vom imperialistischen Größenwahn des russischen Präsidenten sprach Bundeskanzler Scholz nach seinem Treffen mit Nausėda.
Deutschland steht unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten. Und das bedeutet, dass wir einander Schutz gewähren und dass sich alle Staaten darauf verlassen können, dass wir jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen werden.
Die Bundeswehr wird in den nächsten Jahren eine Brigade mit fast 5000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren. Dazu müssen vor Ort Kasernen, Werkstätten und Übungsgelände gebaut werden. Außerdem Wohnungen und andere Einrichtungen für die Familien der Bundeswehrangehörigen. Aus dem Bundesverteidigungsministerium heißt es, dass für die Brigade insgesamt 6 bis 9 Milliarden Euro investiert werden müssen. Mit wie viel Geld sich die litauische Regierung an diesen Kosten beteiligen kann und wird, blieb heute offen. Bis Ende 2027 soll die deutsche Brigade in Litauen voll einsatzbereit sein. Nausėda sagte, dass das deutsche Engagement von existenzieller Bedeutung sei für sein Land. Nach seinem Gespräch mit Scholz betonte er aber auch, dass die deutsche Brigade, wenn möglich, noch schneller einsatzbereit sein solle. Unser strategisches Sicherheitsumfeld erfordert ein noch schnelleres Tempo, sagte Litauens Präsident. Wir können uns nicht den Luxus leisten, auch nur eine Minute zu vergeuden. Am Nachmittag ist Olaf Scholz weitergereist nach Lettland. In Riga trifft er sich mit den 3 Ministerpräsidentinnen der baltischen Staaten, Silinja, Simonite und Kallas.
Informationen waren das von Steffen Wurzel. Nach Cyberangriffen auf die SPD, für die die Bundesregierung Russland verantwortlich macht, hat Berlin kurzzeitig seinen Botschafter in Moskau zurück nach Berlin beordert. Es geht um politische Beratungen, aber auch um ein Signal gegen Russland, das Thema noch nicht abzuhaken. Der Kreml dagegen machte heute mit einer Drohung gegen Großbritannien von sich reden. Björn Blaschke.
Britische Militärziele innerhalb und außerhalb der Ukraine könnte Russland ins Visier nehmen. Damit hat Russland gedroht, sollte Kiew von Großbritannien gelieferte Raketen für Angriffe auf Russland nutzen. Das Außenministerium in Moskau erklärte, es habe den britischen Botschafter in Russland einbestellt und der sei gewarnt worden. Eine Reaktion auf ein Interview, das der britische Außenminister David Cameron in der vergangenen Woche gegeben hatte. In dem sagte Cameron, die Ukraine habe das Recht, Ziele auf russischem Staatsterritorium unter Beschuss zu nehmen. Der britische Botschafter sei nun nachdrücklich darauf hingewiesen worden, so das Außenministerium in Moskau, dass die feindliche Aussage Camerons im direkten Widerspruch zu früher gemachten Zusicherungen Großbritanniens stehe. Die Übergabe von Langstreckenmarschflugkörpern an das ukrainische Militär sei an die Bedingung geknüpft gewesen, dass die Waffen unter keinen Umständen gegen russisches Territorium eingesetzt werden dürften. In seinem Interview habe sich der britische Chefdiplomat von dieser Position distanziert und sein Land, so das Außenministerium in Moskau, de facto als Konfliktpartei anerkannt.
Björn Blaschke. 2017 war es, da leitete die EU ein Verfahren ein, um die damalige polnische rechtsnationale PiS-Regierung dazu zu bringen, Umbauten des Justiz- und Rechtswesens in Polen zu stoppen. Die EU-Kommission fürchtete hier eine Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit. Doch mittlerweile hat die Regierung in Polen gewechselt und die liberale Führung unter Ministerpräsident Tusk in Warschau ist gerade dabei, die Justizreform der PiS zurückzudrehen. Sodass heute die EU-Kommission wiederum auf den Weg gebracht hat, das Artikel-7-Verfahren gegen Polen zu stoppen. Peter Kapern aus Brüssel mit den Einzelheiten.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem neuen Kapitel für Polen und gratuliert dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk auf X. Da hatte die EU-Kommission gerade in einem Prüfbericht festgestellt, dass in Polen kein klares Risiko mehr besteht für Verstöße gegen die Rechtsstaatsgrundsätze der Europäischen Union. Kommissionssprecher Christian Wiegand.
The acknowledgement by the new Polish government that
die Tatsache, dass Polen anerkannt hat, dass Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit bestehen, die angegangen werden müssen, die Verabschiedung eines Aktionsplans und die bereits in Polen unternommenen ersten konkreten Schritte lassen die Kommission zu der Schlussfolgerung kommen, dass es kein klares Risiko für Rechtsstaatsverstöße mehr gibt. Mit diesem klaren Risiko hatte die EU-Kommission vor mehr als 6 Jahren die Einleitung des sogenannten Artikel-7-Verfahrens gegen Polen begründet. Dieses Verfahren kann zum Entzug der Stimmrechte eines Mitgliedstaates führen. Allerdings, das haben die letzten 6 Jahre gezeigt, ist diese stärkste aller denkbaren Sanktionen offensichtlich eher eine theoretische Möglichkeit. Da dieses Risiko nun nach Auffassung der EU-Kommission nicht mehr existiert, will sie das Verfahren gegen Polen beenden. Noch einmal der Kommissionssprecher.
The Commission therefore intends to close the Article 7 procedure.
Über diesen Vorschlag werden die Mitgliedstaaten noch im Mai beraten. Anschließend liegt die endgültige Entscheidung dann wiederum bei der Kommission. Die polnische Ministerin für Entwicklung und Regionalpolitik, Katarzyna Pelczynska-Nalec, begrüßte das Signal aus Brüssel. Das stärke Polen im Kreis der Europäischen Union, sagte sie einem polnischen Nachrichtensender. Es liege nun kein Schatten mehr auf ihrem Land. In ihrem Aktionsplan hatte die polnische Regierung angekündigt, künftig alle Urteile des Europäischen Gerichtshofs anzuerkennen, ebenso wie den Vorrang der EU-Gesetze. Die von der abgewählten PiS-Regierung deformierten Institutionen der polnischen Justiz sollen so umgebaut werden, dass die Unabhängigkeit der Rechtsprechung wieder gewährleistet ist. Allerdings sind dies bislang nur Absichtserklärungen. Die konkrete Reform des Verfassungsgerichts ist bislang zum Beispiel daran gescheitert, dass die Stimmen der Opposition und des von der PiS gestellten polnischen Präsidenten Andrzej Duda nötig wären. Entscheidend für den Vorstoß der Kommission sei aber die Haltung der polnischen Regierung, heißt es in der Brüsseler Behörde. Außer gegen Polen läuft derzeit auch noch ein Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn. In der Auseinandersetzung zwischen Budapest und Brüssel hat die Orbán-Regierung bislang keinerlei Konzessionen gemacht, die den Forderungen der Kommission entgegenkommen. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass das Verfahren gegen Ungarn weiter vorangetrieben wird. Zu viele, vor allem kleine Mitgliedstaaten, fürchten, dass dies zu einem Präzedenzfall führen könnte, der irgendwann einmal auch gegen sie selbst gewendet werden könnte.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel über das Ende des Rechtsstaatsverfahrens gegen Polen. Die Menschen in Südbrasilien erleben derzeit Wasser als Bedrohung. Eine Woche lang ist Starkregen auf den südbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul niedergegangen. Aufgeweichte Berghänge rutschten ab, Flüsse traten über die Ufer, ganze Städte stehen unter Wasser. Nicht wenige machen den Klimawandel dafür verantwortlich, verstärkt durch das Wetterphänomen El Niño. Anne Herberg mit dem Lagebericht.
Von den größten Überschwemmungen in Brasiliens Geschichte spricht Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von Kriegsszenarien, der Gouverneur des betroffenen Bundesstaates Rio Grande do Sul. Anhaltende schwere Regenfälle haben große Teile Südbrasiliens regelrecht unter Wasser gesetzt. Aufgeweichte Berghänge rutschen ab, Flüsse traten über die Ufer, setzten Straßen und ganze Städte unter Wasser. Durch die Wassermassen drohen nun Staudämme zu brechen. Mittlerweile gehen die Behörden von mehr als 80 Toten aus, mehr als 100 Personen werden vermisst. Zudem wurden hunderte Verletzte registriert und mehr als 130.000 Personen sollen laut den Behörden ohne Unterkunft sein. Viele Gemeinden haben keinen Zugang mehr zu Trinkwasser oder Strom. Die Schäden seien so gewaltig, dass sie aus Sicht des zuständigen Gouverneurs nur durch einen sogenannten Marshallplan behoben werden könnten. Dringend bräuchten die Betroffenen Zugang zu Krediten und Hilfsgeldern für den Wiederaufbau. Rio Grande do Sul ist einer der wichtigsten Agrarstaaten Brasiliens. Ein Großteil der Ernten sowie des Viehbestandes dürften vernichtet worden sein. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der am Sonntag zu seinem zweiten Besuch innerhalb einer Woche in den Flutgebieten war, versprach rasche Hilfe der Bundesregierung für die Opfer. Zudem kündigte er einen Aktionsplan gegen klimatische Unfälle an. Dieser soll von Umweltministerin Marina Silva entwickelt werden. Details zu den Inhalten wurden jedoch noch nicht mitgeteilt.
Der Bericht von Anne Herberg über den Stand der Überschwemmungen im Süden Brasiliens mit Dutzenden von Toten. Zurück nach Europa. Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist auf Europareise, seiner ersten Europareise nach der Corona-Pandemie. Auffällig ist die Wahl seiner Reisestation. Brüssel, London oder Berlin stehen nicht auf dem Plan. Stattdessen will er Budapest und Belgrad besuchen, die Hauptstädte Ungarns und Serbiens. Doch den Auftakt der Reise bildet nun zunächst Paris. Dort traf er heute Vormittag den französischen Präsidenten Macron und gleichzeitig EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Anschließend sprachen Macron und Xi noch zu zweit weiter. Und dieses Zwiegespräch hat sich ziemlich lange hingezogen. Bis vor kurzem war es noch nicht zu Ende. Beobachtet hat das Ganze Christiane Kess. Wie haben die beiden sich denn anschließend bislang geäußert?
Ja, sie sind noch dabei, sich zu äußern. Sie, so wie Sie gesagt haben, die beiden haben gerade erst angefangen. Es gab davor eine kurze Zusammenfassung, nicht von den beiden, sondern einfach von der Information für die Presse, dass es bei diesem Treffen zu mehreren Absichtserklärungen und Wirtschaftsverträgen gekommen ist. Das betrifft zum Beispiel die Zusammenarbeit um die Biodiversität zu stärken. Es gibt verschiedene Verträge im Bereich der Landwirtschaft, Absichtserklärungen, auch im Gesundheitsbereich. Es betrifft unter anderem den Fleischexport oder auch Kulturabkommen über Austausch von Museen. Macron war gerade jetzt dabei zu sagen, wie wichtig, dass dieser Staatsbesuch zeige, wie wichtig diese Beziehungen seien und dass der internationale Kontext es erfordere, eine starke Abstimmung zwischen den beiden Ländern zuzulassen. Man hat über die Ukraine gesprochen. Ich habe noch nicht alle Informationen dazu, denn gerade da haben wir jetzt angefangen zu sprechen. Aber Macron hat auf alle Fälle dazu gesagt, dass ohne Sicherheit für die Ukraine es auch keine Sicherheit für Europa geben könne, dass man die langen Beziehungen zwischen Russland und China respektiere, dass man begrüße, dass es keine direkten Waffenlieferungen an Russland gegeben habe. Man müsse den Dialog aufrechterhalten und die Koordinierung für die humanitäre Hilfe vertiefen.
Am Vormittag waren ja vor allem die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der EU Thema gewesen, denn da war ja noch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zugegen. Was drang denn speziell zu diesem Themenkomplex nach außen?
Also da sind die Differenzen ganz deutlich geworden. Emmanuel Macron hat gesagt, er wolle in aller Freundschaft und Vertrauen die Sorgen überwinden. Er plädierte für ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen, denn der Vorwurf der EU ist ja, dass China seinen Markt abschotte zu sehr und den europäischen Markt flute, zum Beispiel mit subventionierten Elektroautos. Dazu laufen ja auch Untersuchungen der EU und es wird mit Zöllen gedroht. Ursula von der Leyen hat das heute auch konkretisiert und gesagt, die EU werde nicht zögern, strikte Entscheidungen zu treffen, um ihre Wirtschaft und ihre Sicherheit zu schützen. Xi Jinpings Antwort hatte eigentlich wenig Entgegenkommen entdecken lassen. Er hat gesagt, das angebliche Problem des chinesischen Überschusses gebe es nicht. Durch die chinesische Industrie neuer Energien würde dagegen das Angebot auf dem Weltmarkt steigen und der Inflationsdruck abgeschwächt werden. Also da sieht man, da gab es noch wenig Zusammenkommen.
Xi wird ja anschließend nach Ungarn und nach Serbien weiterreisen und wird mit Regierungen dort zusammentreffen, die ja nicht immer unbedingt EU-freundlich auftreten. Wie wird das in Paris wahrgenommen?
Also es gab bisher noch keine politische Äußerung dazu. Wir müssen gucken, ob das auch in dieser Erklärung an die Presse nochmal ein Thema sein wird. Aber ich habe vor diesem Treffen gesprochen mit einem China-Experten, Emmanuel Lancan. Er ist Experte am Institut für internationale und strategische Beziehungen. Und er sagte, für Xi Jinping ist das eine recht pragmatische, um nicht zu sagen zynische Art, um zu zeigen, dass es vor allem drei Europas gibt. Erstens das Frankreich, also das als einzige Nuklearmacht der EU und Mitglied im UN-Sicherheitsrat wichtig ist. Zweitens Deutschland, das gegenüber China einen Alleingang macht, denn Olaf Scholz ist ein paar Tage vor Xi Jinpings Europabesuch in Peking gewesen. Und dann noch dieses Europa, das Brüssel den Rücken zukehrt, nämlich mit Viktor Orban in Ungarn und mit Serbien, die vor allem Russland- und China-freundliche Positionen vertreten.
Christiane Kess mit den ersten Einzelheiten zum Treffen von Xi Jinping mit Emmanuel Macron zum Abschluss der Information am Abend. Vielen Dank dafür. Wir werden Sie über dieses Thema natürlich auf dem Laufenden halten. Ebenso über die Meldung von Reuters, wonach die Hamas möglicherweise einem Frieden, einer Feuerpause zustimmt. Silvia Engels war am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.